Lasst uns in der Stille beten, dass Gott zu uns redet durch das, was in der Predigt gesagt wird und das, was er uns zwischen den Zeilen hören lässt. Mach uns bereit und fähig zu hören, sende uns deinen Heiligen Geist und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, das Schärflein der Witwe steht in der Lutherbibel über dem Predigttext. Es wäre der richtige Text für eine Kollektenpredigt. Wenn wir also dringend für was sammeln wollen, dann wäre es sinnvoll, über diesen Text zu reden. Von der Frau, von der alten Witwe, die ihren ganzen, wir wissen nicht, ob sie alt war, aber arm war sie, ihren ganzen Besitz von wenigen Pfennigen in die Kollektendose wirft. Jesus, taktlos wie er ist, wie wir ihn kennen, setzt sich direkt neben die Kollektenbüchse am Ausgang. Manche Leute denken ja, ich stelle mich aus Taktik gegenüber der Kollektendose am Ausgang beim Verabschieden, ich mache es schon gar nicht mehr. Ich gucke aber nicht, was hier da einsteckt. Aber Jesus hat es gemacht. Er hat es geguckt, er starrt auf das, was die Leute da hineinfallen lassen und redet darüber mit seinen Jüngern. Ich könnte die Predigt jetzt beenden und sagen, nehmen Sie sich ein Beispiel an der armen Witwe, stecken Sie Ihren letzten Pfennig draußen in die Kollektendose, kippen Sie einfach Ihr Portemonnaie aus und die Scheckkarte gleich mit dazu. Und dann können wir allen Herausforderungen gerecht werden als Kirchgemeinde finanziell. Aber was Jesus sagt, hat immer einen Haken, das wissen wir schon. Und den entdeckt man meistens erst beim zweiten, dritten oder vierten Hinschauen und Lesen. Und meistens ist es ein Haken, der uns nicht in den Kram passt. Auch nicht denen, die vielleicht sagen, mache ich doch, ich gebe doch schon einen Zehnten oder mehr. Was Jesus da sagt, fördert nämlich gar nicht das Spendenaufkommen. Er lobt nicht den, der 1.000 Euro spendet oder 10.000 oder 50.000 oder 1 Million, gibt es ja auch, nicht in unserer Gemeinde, aber anderswo, sondern er lobt die, die 10 Cent oder 2 10-Cent-Stücken eingeworfen hat. Und er sagt, dieser Groschen ist mehr als alles zusammen, was die anderen hineingesteckt haben. Das zweite Problem ist, was uns die Worte Jesus machen, wo stehen wir als Kirche und als Kirchgemeinde, als Kirchenvorstand? Wir können nicht fröhlich und unbeschwert unser ganzes Geld irgendwo hinwerfen, wo wir es für gut halten, zum Beispiel an Brot für die Welt oder Diakonie Katastrophenhilfe geben. Einfach mal im Vertrauen auf Gott alles dahin. Wir machen einen exakten Haushaltsplan. Die Elisabeth Köllner und der Finanzausschuss achten darauf, dass das alles aufgeht, dass das alles funktioniert. Und wir müssen so lange rechnen, bis es stimmt mit dem Haushaltsplan, bis da kein Defizit bleibt. Erst wenn wir Überschüsse haben, können wir darüber nachdenken, ob wir noch was nach Afrika spenden wollen oder in ein Heim der Diakonie oder für irgendeinen anderen guten Zweck. Und muss nicht eigentlich jeder von uns so leben? Wir rechnen und planen, damit wir auskommen und nicht ganz unversehens vor der Pleite stehen, weil wir einfach ausgegeben und ausgegeben haben, ohne uns zu fragen, wo es dann wieder herkommt. Was soll uns da eine solche Geschichte, wo eine arme Frau einfach alles in die Kollekte geworfen hat? Man dürfte es gar nicht zulassen. Der Priester hätte hingehen müssen und sagen, gute Frau, nehmen Sie es mal wieder raus, Sie brauchen das zum Leben, Sie können das nicht hier reinschmeißen. Stellen wir erstmal die Frage mit dem Geld hinten an und schauen uns zunächst was anderes an. Im griechischen Urtext des Neuen Testaments steht das Verb ballo. Ballo heißt, ich werfe. Jetzt kann man sich gut merken, weil man wirft den Ball. Vielleicht kommt das Wort Ball sogar von dem griechischen ballo, werfen. An dem kann man sich das ganz gut klar machen. In dem Text kommt 7-mal das Wort ballo, werfen, vor. Was werfe ich ab und was gebe ich weiter? Das ist die Frage. Werfe ich meinen Überfluss ab oder werfe ich in die Kollekte, also werfe Gott vor die Füße, was ich bin und habe? Wir machen heute ein bisschen Griechisch, ich hoffe, es ärgert niemanden, kann man im nächsten Urlaub in Kreta gebrauchen. Also, hier steht, diese Witwe wirft Holon ton Bion, ihr ganzes Leben hinein. Holo kennen wir von Holocaust, ist, wenn das ganze Opfer verbrannt wird, oder Hologramm gibt es, wird irgendwas Ganzes auch gezeichnet. Und Bion kennen wir auch von Biologie, die Lehre vom Leben. Also sie wirft ihr ganzes Leben, Holon ton Bion, in die Kollektendose. Und Jesus geht es nicht um die Höhe der Kollekte, um den Betrag, den wir einwerfen, sondern um unsere Haltung. Wenn ich etwas festhalte, Wir machen das manchmal im Leuchtturm, der Hamster gibt nichts her, der Haufen mit Zeug in der Mitte, Schuhe, Klamotten, was wir alle so finden, und dann muss der in der Mitte versuchen, das festzuhalten, und alle anderen versuchen, sie wegzunehmen. Die dürfen keine Gewalt anwenden, nur was rauszuziehen geht. Und das ist eine völlig verkrampfte Haltung, wie der Hamster dann über seinen Sachen liegt und alles versucht festzuklammern. Eine völlig in sich verkrümmte Haltung, wenn man sagt, das gebe ich nicht her, das behalte ich. Während wenn man etwas wegwirft, loslässt, dann ist man locker entspannt. Das geht sehr, sehr schön. Aber hier steht ja nicht nur loslassen, sondern hier steht wegwerfen. Das passiert also mit Nachdruck, dass man irgendwo den Ball hinschmeißt. Und das ist also nicht nur eine passive Sache, ich lasse mir das wegnehmen, sondern ich nehme es gezielt und werfe es. Ich will und ich möchte und ich entscheide mich dafür, weiterzugeben. Wir wissen das ja aus unseren Beziehungen in der Familie, auf Arbeit, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis. Wer nichts einbringt, der zerstört das Klima. Wer immer nur kommt, um zum Essen und niemals andere einlädt. Wer immer nur sich dabei ist, wenn eine Runde gegeben wird, aber niemals selber eine Runde gibt. Wer immer Hilfe in Anspruch nimmt von den Nachbarn, aber niemals selber Hilfe anbietet oder auch auf Anfrage nicht bereit ist, was zu machen, der bricht letztendlich die Kontakte ab. Da geht man nicht mehr hin, den lädt man nicht mehr ein. Da stimmt irgendwas nicht. Unsere Welt besteht ja anscheinend aus zwei getrennten Bereichen. Im Privaten, da wissen wir, teilen, schenken, von sich abgeben, das ist nötig. Anders geht es nicht. Wenn ich nicht bereit bin, mein Leben zu teilen, von mir zu erzählen, wird mir der andere auch nichts erzählen. Und eben, wenn man sich gut kennt, macht man das. Im geschäftlichen Bereich, in der Wirtschaft, da muss man versuchen festzuhalten, zu vermehren und zu gewinnen. Aber diese Einstellung ist ein Irrtum. Das stimmt nicht. Der Mensch ist ein Mensch dort, wo er ist. Und auf jedem Gebiet, wo er loslassen und schenken verlernt, erleidet er Schiffbruch. Wer hat schon mal Monopoly gespielt? Also, Monopoly, das war kam in meiner Jugendzeit ganz neu, aus dem Westen natürlich, in der DDR war das nicht, durfte man sich nicht erwischen lassen damit. Und dieses Monopoly ist ja gar nicht so kompliziert, aber es ist ein ziemlich exaktes Abbild des Kapitalismus. Mein Bruder wurde immer fuchsteufelswild, wenn meine Schwester und ich, wenn wir uns gegenseitig geholfen haben, wenn wir uns Preise nachgelassen haben, Geld geschenkt haben, ihn mal die Miete erlassen haben, damit der andere über die Runden kommt. Das gibt's nicht. Hier muss gekämpft werden, knallhart bis zum Ende. Wer pleite ist, fliegt raus. Wer Mitleid hat, der schwächt sich selber bei diesem Spiel. Aber der Haken ist, wenn man das knallhart spielt, dann ist das Spiel sehr schnell zu Ende. Es geht ja darum, dass einer gewinnt und die anderen sind pleite und dann steht er alleine da und keiner spielt mehr mit ihm. Man könnte ein neues Spiel anfangen, aber meistens haben die Verlierer keine Lust, nochmal mitzuspielen. Die sagen lieber, ich nehme jetzt ein Buch oder jetzt geht mal ins Handy natürlich. Und so ist es ja auch in dieser Welt und auch in der Weltwirtschaft. Wenn die eine Seite immer reicher wird, dann ist das Spiel bald zu Ende. Viele reden ja über die bekloppte Politik von Trump, aber die hat den Hintergrund, den viele, die sich über die Beklopptheit äußern, gar nicht verstehen. Die USA hat ein riesiges Handelsbilanzdefizit, weil alle Länder wollen Dollar haben und dazu müssen sie an die Amerikaner Sachen verkaufen. Und dadurch kann die USA ganz billig, spottbillig Waren aus der ganzen Welt einführen. Der Haken ist, die Welt will nichts in Amerika kaufen, weil der Dollar ist ja wertvoll und da müssen sie ihren wertvollen Dollar, die sie erworben haben, wieder zurückgeben an Amerika. Und das will keiner machen. Also kaufen sie lieber nichts bei Amerika und dadurch ist in Amerika alles billig, aber die Arbeitsplätze gehen verloren. Das ist das Problem. Das heißt, der Gewinner dieser Dollar-Dominanz ist gleichzeitig der Verlierer, weil der eigene Arbeitsmarkt in die Knie geht. Das ist eben es geht nicht nur um Mitleid, sondern wenn das Leben weitergehen soll, wenn die Wirtschaft weitergehen soll, dann muss es ein gleichmäßiges Geben und Nehmen geben. Und das hat Trump erkannt, ob seine Mittel die richtigen sind, weiß ich nicht, aber viele, die sich über ihn aufregen, die begreifen gar nicht den Hintergrund, worum es bei diesen Dingen geht. Jesus sagt, entspanne dich mal und entdecke, wie schön es ist zu verschenken. Eine geteilte Scheibe Brot isst sich besser als zwei Schachteln Pralinen allein, ist übrigens auch gesünder. Zum Thema Geld nochmal zurück. Es gibt ja viele Kritiker der Kirchensteuer und viele zeigen ihre Kritik dadurch, dass sie einfach aus der Kirche austreten. Ich kritisiere die Kirchensteuer auch. Ich finde, das ist viel zu wenig. Nicht zu wenig Geld. Aber ich verstehe, dass wenn gerade Erstverdiener, wir haben jedes Jahr oder immer mal wieder Kirchenaustrittszettel von jungen Leuten, die vor ein paar Jahren konfirmiert worden sind und dann das erste richtige Geld verdienen, auf ihren Lohnzettel gucken und erschrecken über den Betrag Kirchensteuer, der plötzlich so hoch ist. Der ist aber nicht von selber so hoch geworden, sondern weil das Gehalt so hoch ist. Deswegen, und weil sie keine Abzüge haben, weil sie keine Familie haben, dann ist eben auch die Kirchensteuer sehr hoch. Das verstehe ich schon, aber die Kirchensteuer ist nicht zu wenig Geld, sondern zu wenig Mensch. Viel Steuer und wenig Kirche. Vergleichbar mit der Feuerwehrabgabe, die gibt es ja glaube ich nicht mehr, oder? Früher wurde es mal eingeführt, aus dem Westen übernommen, dass alle, die nicht in der Feuerwehr sind, die also nicht mit zu den Einsätzen fahren, nicht mit zu den Übungen, zur Ausbildung, dass die eine Abgabe bezahlen und sich dadurch freikaufen von der Feuerwehr und mit ihrer Abgabe die Feuerwehr mitfinanzieren. Das wurde dann aus rechtlichen Gründen gekippt, obwohl ich es ganz sinnvoll fand. Aber für viele ist die Kirchensteuer sowas wie eine Feuerwehrabgabe. Ich bezahle das Geld, dafür brauche ich nicht zu kommen, brauche mich nicht zu beteiligen. Die anderen machen das schon. Oder eben der Pfarrer macht das alles. Und wenn ich meine Kirchensteuer bezahle und ich komme mal, weil ich heiraten will oder weil Weihnachten ist, dann läuft der Laden, weil ich habe ja immer mein Geld da rein bezahlt. Aber die Kirche lebt nicht vom Geld, sondern sie lebt von den Menschen und aus den Menschen, die da zu ihr gehören. Wenn jährlich 1 Million Geld durch unsere Kirchkasse gehen würde, so viel haben wir nicht, oder? Nee. Dann könnten wir uns 2 massiv goldene Wetterfahnen auf den Turm bauen und dem Pfarrer einen Lamborghini kaufen als Dienstfahrzeug und ähnliche Dinge. Aber wenn wir im Geld schwimmen würden, aber niemand würde mehr zum Gottesdienst kommen und niemand würde sich engagieren, weil er sagt, wir haben ja Geld, wir können das ja Firmen machen lassen, dann wäre ich der Erste, der kündigt und würde sagen, in der Gemeinde bleibe ich nicht. Geld macht keine Gemeinde. Sondern Kirche lebt davon, dass Menschen sich selbst einbringen, ihr Leben, ihre Gaben, ihre Zeit, ihre Liebe, ihren Glauben vor allem, ihre Meinungen, aber auch ihren Kummer und ihre Angst, ihre Sorgen und ihren Zweifel. Auch das brauchen wir. Wenn bei uns niemand Zweifel hat, wie wollen wir dann mit den Menschen reden, die gar nicht glauben? Die können wir ja gar nicht verstehen. Aber wir können sie verstehen und wir können mit ihnen reden und können ihnen sagen, was uns trotz der Zweifel immer wieder im Glauben hält oder im Glauben weiterführt oder sicher macht. Der Trend ist natürlich, dass für alles Profis engagiert werden und dass es deswegen vor allem aufs Geld ankommt. Und trotzdem wäre es schön, wenn wir uns das erhalten könnten, also im Moment haben wir ja gar keine andere Wahl, aber dass eben hier Frauen aus der Gemeinde oder auch Männer, das sind auch immer Männer dabei, wegen der Technik, aber vielleicht kommen auch welche einfach mal, weil sie sagen, das will ich auch mit unterstützen, die Kirche putzen. Oder die auf dem Friedhof das Gras mähen, das haben wir jetzt Teilprofis dafür. Oder bei Friedhofseinsätzen mitmachen. Das ist so wichtig, dass das eben Gemeinde macht und nicht irgendeine Firma. Dass wir nicht nur einen Gemeindepädagogen haben, der sich um die Kinder kümmert, sondern ehrenamtlich, die das Leuchtturmprogramm und den Sonntagsleuchtturm und die Junggemeinde gestalten. Jugendliche lernen sehr schnell eine Frage, was gibt es dafür? Oder wenn man sagt, wer hat denn Lust, dann kommt oftmals der Spruch, 20 Euro, dann mache ich es. Die Frage ist, lernen Sie bei uns in der Kirche, dass man durch Verschenken gewinnt und dass Kirche Spaß macht, wenn viele eben nicht nur ihr Geld, sondern sich selbst einbringen. Zuletzt möchte ich noch sagen, wer abwirft, riskiert Verlust. Ballspielen macht eigentlich nur so richtig Spaß, also mein Bruder, der konnte stundenlang alleine Ball spielen, der hat ihn immer an die Wand geworfen und wieder aufgefangen und der hat dabei die letzten Fußballspiele kommentiert, die es gegeben hat. Aber da war er gar nicht eigentlich bei dem Ball, sondern mit dem Gedanken ganz woanders. Aber ansonsten macht Ballspielen alleine wenig Spaß. Ob Fußball oder Tischtennis oder Basketball, oder Volleyball, es macht alleine wenig Spaß. Es müssen mehrere mitspielen. Und wenn man den Ball zuspielt, beim Fußball, weiß ich das noch als Kind, da gab es immer mal Ärger. Wenn man einem kurz vor dem Tor den Ball zuspielt, weil man denkt, ich muss den Verteidiger von mir ablenken und wenn er zurückspielt, haue ich es rein. Und der andere versucht selber reinzuhauen und scheitert, dann gibt es großen Ärger. Wer den Ball abspielt, riskiert, dass er nicht zurückkommt. Und so ist es auch mit allem, was wir einbringen. Die Witwe hat alles eingeworfen, was sie hatte, ihr ganzes Leben. Und das Risiko war, dass sie morgen nichts zu essen hat. Wer in die Gemeinde Zeit, Kraft, seine Arbeit einbringt, der riskiert, dass er zum Mädchen für alles gemacht wird. Das heißt, ja, du machst das immer so schön, mach gleich mal das noch und so. Wer Geld spendet, riskiert grundsätzlich immer Missbrauch. Also wir informieren uns, was machen die Organisationen mit dem Geld. Aber man kann nie hundertprozentig sicher sein. Es gibt immer die Möglichkeit, dass es verschleudert wird, dass es für Projekte verwendet wird, die ich gar nicht unterstützen möchte. Nur, dass das Verhältnis zwischen Verwaltungskosten und Kosten am Einsatzort nicht gut ist und so weiter. Aber so ist es mit allem, mit dem Vertrauen und mit der Liebe. Wenn ich nichts riskiere, dann bekomme ich auch nichts zurück. Wenn ich etwas riskiere, kann es auch Enttäuschung geben. Aber es gehört zum Glauben, dass ich es riskiere, dass ich es hinwerfe, einwerfe und vertraue, Gott wird es mir zurückgeben. Nicht dasselbe, aber mindestens denselben Wert wird er mir zurückgeben. Und da geht es nicht nur um Geld, auch nicht nur um Zeit und Kraft, sondern auch um unser ganzes Leben, unsere Träume. Dass wir unsere Träume Gott hinwerfen und sagen, Herr, das ist mein Traum, das wollte ich so gerne im Leben. Ich gebe es dir. Wenn du es willst, mir wiedergeben willst, dann freue ich mich. Wenn du es behalten willst, dann behalte es bei dir und gib mir das, was gut ist für mich. In unsere Beziehungen, unser Glück, unsere Pläne, unser Lebensstil und was auch sonst es ist. Jesus zeigt uns anhand dieser armen Witwe, dass es darauf ankommt, ob wir bereit sind, unser ganzes Leben ihm hinzugeben, hinzuwerfen und zu sagen, hier, Jesus ist alles. Und was nicht gut für mich ist, das behalte ein. Das, was du besser woanders brauchst, das nimm mit. Und was du mir wiedergeben willst, oder wenn du mir etwas anderes wiedergeben willst, ich sage ja dazu. Mein ganzes Leben. Jesus ist das Extrembeispiel dafür. Er hat sein Vertrauen und seine Liebe verschenkt. Er hat sich keinem Menschen gegenüber zurückgehalten. Und durch diese Liebe und Offenheit ist er schwach und verletzlich geworden. Man hat ihn verletzt und hat ihn sogar getötet. Er hat im wahrsten Sinn des Wortes sein ganzes Leben hingegeben und hat gesagt, Vater im Himmel, hier ist mein ganzes Leben, mach damit, was du willst. Aber noch in der Stunde, als er gestorben ist und danach immer wieder, hat diese Liebe Menschen erreicht und froh gemacht, dass sie selbst nach dem Vorbild von Jesus gefolgt sind, nicht für sich behalten, sondern weitergegeben haben an Gott, an die Menschen um sie herum, die etwas brauchten. Liebe, Zeit, Kraft, Glaube, Hoffnung. Und das ist, wenn es gut geht, Kirche bis heute, dass Menschen ihr Leben einbringen und anderen damit zum Segen werden und die selbst erleben, welcher Reichtum es ist, alles Gott zu geben und damit wieder zum Segen für andere werden. Dafür steht das Kreuz. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.